Dr. Mezofie Chung ist CEO und Gründerin von Kuno Medical, einer Plattform, die Patienten hilft, den richtigen Arzt im In- und Ausland zu finden. Sophie Chung wollte eigentlich Ärztin in der Uniklinik in Wien werden und hatte mit Wirtschaft nichts am Hut. Das änderte sich, als sie anstatt in der Klinik bei einer großen Unternehmensberatung anfing und nach 5 Jahren schließlich Kuno Medical gründete. Im Podcast erzählt Sophie, wie ihre Plattform hilft, dass Patienten eine bessere Patientenerfahrung haben, erklärt, warum die Patientenjourney schon losgeht, lange bevor der Patient durch die Tür der Klinik kommt und wie sie so einen signifikanten Beitrag dazu leisten will, dass unser Gesundheitswesen transparenter und menschlicher wird. Visionäre der Gesundheit hat einen neuen Werbepartner. Die meisten von euch kennen ihn sicherlich, Dr.Lib, den Marktführer für Online-Buchungen und Organisation von Arztterminen. Visionäre der Gesundheit steht für Innovation und neue Wege im Gesundheitswesen. Und dafür steht auch Dr.Lib. Dr.Libs Beitrag zur Digitalisierung von Praxen und Krankenhäusern zeigt, dass einfache und benutzerfreundliche Angebote unser Gesundheitssystem voranbringen. Mit der Kooperation wollen wir ein nach vorne gerichtetes Gesundheitswesen fördern und einen konstruktiven Dialog zu den Themen Innovation und Digitalisierung ermöglichen. Wenn ihr mehr über Dr.Lib und ihr Angebot wissen wollt, dann schaut auf drlib.de oder ladet euch die Dr.Lib-App herunter. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, eine Gründerin aus Berlin, die ich schon sehr lange in ihrem unternehmerischen Werdegang beobachte und die mit Kuno Medical eine, ja, wie kann man das sagen, wirkliche Erfolgsgeschichte hingelegt hat im deutschen Digital Health Umfeld. Dr. Sophie Chung, liebe Sophie, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Ja, hallo Inga, ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir endlich zusammengefunden haben auf diesem Podcast. Das ist eine große Ehre.
Ja, ich freue mich, zumal du ja auch schon eine der Autorinnen oder ja eine der Interviewten warst für mein Visionäre der Gesundheit Buch. Du bist selbst Ärztin, du hast Kuno Medical gegründet und vor kurzem eine große Finanzierungsrunde auch abgeschlossen, das Geschäft verändert und ja, über deinen Werdegang wollen wir heute ein bisschen sprechen. Vielleicht fangen wir mit dir an. Du bist ja selber Ärztin und bist dann aber unter die Unternehmer gegangen. Wie kam das dazu?
Ja, das war ein schrittweiser Prozess und wenn du mich damals gefragt hättest, als ich mein Medizinstudium abgeschlossen hätte, ob ich glauben würde, dass ich jemals unter die Gründer gehen würde, hätte ich dir ganz sicherlich mit Nein geantwortet und dich gefragt, ob du ein bisschen verrückt wärst. Und von daher, das war absolut nicht geplant. Mein ursprünglicher Masterplan war, ja, Ärztin zu werden an der Uniklinik, ein bisschen nebenher zu forschen. Und das höchste der Gefühle wäre dann eigentlich gewesen, irgendwie eine Professur, eine Habilitation oder so. Und das war wirklich so, darauf hatte ich alles ausgerichtet. Medizin, Philosophie und Sinologie studiert, so alles nur nicht Wirtschaft, aber sehr akademisch und wissenschaftlich. Ich bin aber zu einer Zeit mit dem Medizinstudium fertig geworden, da gab es noch keinen Ärztemangel. So lange ist das schon her. Zumindest keinen Ärztemangel in den großen Städten. Also das hat sich schon so abgezeichnet, sozusagen in ländlichen Gebieten und in den kleineren Städten. Aber also ich habe in Wien studiert und ich wollte auch in Wien in die Uniklinik und dort habe ich nicht sofort eine Stelle bekommen. Und man hat mir gesagt, okay, um eine Stelle zu bekommen, muss ich noch mehr publizieren. Und das hätte für mich bedeutet, für die nächsten 2 bis 3 Jahre in einem fensterlosen Laborraum zu sitzen und irgendwie meine Zellen zu füttern. Und darauf hatte ich jetzt nicht so viel Lust, zumal ich ja auch schon irgendwie 6 Jahre lang hart studiert hatte. Und so bin ich in der Wirtschaft gelandet, im ersten Schritt. Ich war dann in der Unternehmensberatung. Ich war bei McKinsey 5 Jahre lang und habe im Gesundheitssystem da sozusagen Kunden beraten, rauf und runter. Und in der Zeit ist dann sozusagen die erste Welle des E-Commerce nach Deutschland gekommen. Das ist so die Zeit, als Groupon und Zalando groß geworden ist und so. Und da bin ich dann so auf die Fährte von Digitalisierung gekommen und dachte mir so, wie krass wäre es denn, wenn man das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen mal angehen würde. Und von dem Gedanken bin ich nicht mehr losgekommen. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht nur an der Seitenlinie stehen und mich darüber beschweren, was im Gesundheitssystem alles nicht läuft, sondern es ist auch an der Zeit, dass ich einen Beitrag dazu leiste. Und das war 2016 und da habe ich gegründet.
Ja, mega spannend, weil diese Story, die eint ja viele GründerInnen, die quasi aus der medizinischen Karriere eigentlich ins Gesundheitssystem kommen. Also bei dir ist es jetzt, du hast nicht gleich da Fuß gefasst, bei anderen ist es eigentlich der Schock, im Krankenhaus zu arbeiten und zu sehen, wie das da abläuft, wie wenig digital alles ist, wie sehr das Gesundheitswesen ja darauf ausgerichtet ist, dass Leute sehr viel rumrennen und sehr viele Dinge machen, die man einfach vielleicht auch besser organisieren könnte. Dann hast du ja sehr viel Erfahrung gesammelt, hast hier wahrscheinlich sehr viel Unternehmen von außen und von innen angeguckt bei McKinsey. Wie kam es dann zu der Idee, Kuno Medical zu gründen? Vielleicht mal ganz kurz, was ihr macht oder ihr kommt daher, eine Vermittlungsplattform zu sein für medizinischen Bedarf. Das heißt, ihr vermittelt Patientinnen und Patienten an die entsprechenden medizinischen Leistungserbringer und das quasi international. Ja, das ist ja das, wo ihr herkommt und womit ihr bei Gründung angetreten seid. Wie kam es dazu, dass ihr genau dieses Thema auch rausgepickt habt?
Ja, also ich habe mir immer gedacht, dass, also das, was mich am meisten im Gesundheitssystem gestört hat, also mich stören viele Dinge, aber das, was mich am meisten gestört hat, war so dieses, man hat als Patient nicht die Kontrolle über das, was mit einem passiert. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie, ach, ein Patient muss jetzt irgendwie alles wissen oder überall mitmachen können, aber für mich war das immer so, okay, sobald man, vor allem bei komplexeren Themen, also sobald man irgendwie ins Krankenhaus muss, gibst du so ein bisschen deine Menschenwürde, aber auch so deine Entscheidungsfähigkeit an der Eingangstür ab und dann wirst du da einmal durchgeschoben und dann bist du de facto nur mal ein Symptom oder ein gebrochenes Bein oder eine Narbe oder was auch immer. Und es wird eigentlich nie gefragt, was willst du eigentlich und was ist dir denn wichtig und ist das okay? Und das ist das, was mich immer so am meisten gestört hat, weil ich mir immer denke so, oh, wenn du krank bist, dann bist du in einer vulnerablen Situation und da muss man ja eigentlich noch viel mehr Acht geben auf dich als Patient. Aber das System ist halt so nicht gebaut und das ist nicht, weil die Ärzte böse sind oder die Pflegekräfte oder was auch immer, sondern weil das systemisch danach nicht ausgerichtet ist. Und deswegen war für mich sehr, sehr klar, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, eine bessere Patientenerfahrung, in Neudeutsch Patient Experience darzustellen. Und natürlich kann man jetzt nicht alles auf einmal lösen, das wäre jetzt auch vermessen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will am Anfang der Patient Experience sein. Ich möchte am Anfang der Patientenerfahrung sein, weil ich glaube, dass wenn man da die richtigen Entscheidungen trifft oder da sozusagen die richtige Richtung für einen einschlägt, wird alles danach besser. Und wenn man das eben nicht tut, hat man halt immer diese Patienten-Journeys, die man hört, die halt über Jahre gehen und man nie zu einer Diagnose kommt. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich denke, dass ein vulnerabler Punkt in der Patienten-Journey die Arztwahl ist. Wenn du als Patient entscheiden musst, wo gehe ich hin, wie lasse ich mich operieren, in welches Krankenhaus, bei welchem Arzt, zu welchem Zeitpunkt. So, und wenn man sich überlegt, wie diese Entscheidung heutzutage gefällt wird, de facto wird sie ja so nicht bewusst gefällt, sondern du bist davon abhängig, wann der nächste Termin frei ist, du bist abhängig davon, wo dich dein Arzt hin überweist und so weiter und so fort. Das heißt, als Patient bist du ja nie im quasi in Kontrolle mit dir über das, was mit dir passiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss man eigentlich eine Plattform bauen, eine digitale Plattform, wo man sozusagen Patienten wirklich erlaubt, ordentlich zu recherchieren, datenbasiert und eine echte Auswahl zu treffen. Und deswegen bin ich an den Punkt gekommen, zu sagen, okay, ich baue Kuno Medical, eine digitale Plattform. Ich bin absolut davon überzeugt, dass nichts ohne Digitalisierung mehr gehen wird. Eine Plattform, die für Patienten gebaut wird, nicht für Ärzte, nicht für Krankenhäuser, ja. Und eine Plattform, wo Patienten wirklich alles finden können. Und wir sind angetreten mit 200 unterschiedlichen Behandlungskategorien, mit Ärzten in über 20 Ländern, weil ich auch gesagt habe, wieso muss Medizin innerhalb eines Postleitzahlengebietes stattfinden? Wieso kann Medizin nicht auch grenzenlos sein? Und das war die Grundidee hinter Kuno.
Steigen wir da mal ein. Also mittlerweile habt ihr ja euer Angebot deutlich ausgeweitet, denn ihr seid ja auch Venture Capital finanziert. Das heißt, ihr müsst ein großes Wachstum auch anstreben und so ein Vermittlungsgeschäft ist ja, sagen wir mal, auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen begrenzt. Ja. Ich finde es ganz interessant, dass du das so beschreibst, denn ich habe euch am Anfang als Plattform wahrgenommen für Transplantation und Brustvergrößerung, also ganz platt gesagt. Ja. Denn das ist auch klar, das, was ihr anbietet. Also das heißt, ihr seid jetzt keine, das müssen wir nochmal klarstellen, weil ihr seid jetzt ja keine Vermittlungsplattform, in der ich als jetzt als Patient oder als Angehöriger gucken kann, okay, hier gibt es einen Fall, was weiß ich, Nierenkarzinom oder kleinteiliges Lungenzellkarzinom oder ich brauche einen Stent oder was und dann gucke ich, okay, welche Praxis bietet das an und bei welcher Krankenhaus lass mich beraten und suche dann eben für mich das Beste. Darum geht es ja im ersten Schritt nicht, sondern es geht darum, Leistungen, die Patientinnen und Patienten selbst bezahlen. Mhm. Und das sind, hat auch alles mit Zahn, Auge, Lasern, aber auch Fertility-Themen und so, für eine wirklich preissensible Zielgruppe dann zu vermitteln zu Ärzten oder Leistungserbringern auch im Ausland, die das mit guter Qualität und aber auch in einem akzeptablen Preisrahmen machen. Ja. So sehe ich euer Angebot von außen.
Genau, und also das stimmt auch hundertprozentig, also dem kann ich auch gar nichts entgegenstellen. Ich möchte nur einmal klarstellen, wir sind schon gestartet mit dem Anspruch, ein sehr breites Behandlungsspektrum anzubieten. Unter anderem auch onkologische Themen, orthopädische Themen, gynäkologische Themen, kardiologische Themen. Na, weil also mein Ansatz war es eigentlich zu sagen, wir wollen die führende Plattform oder die führende Anlaufstelle sein für alles rund um medizinische Behandlungen. So, und ich war natürlich jung und naiv und dachte, ich kann das wirklich machen. Ich dachte mir so, easy, ja, ich packe einfach die ganzen Behandlungen drauf, habe auch medizinische Texte schreiben lassen und so weiter und so fort. Also ich wollte jetzt auch nicht irgendwelche Texte aus dem Internet kaufen, sondern wir haben uns wirklich so medizinische Schreiber genommen, so eine Agentur und das rauf und runter geschrieben. Dann haben wir aber gemerkt, dass es ja doch nicht so einfach ist. Und das hat uns dann dahin geführt zu sagen, okay, wir müssen einen, weil du auch gesagt hast, na, also ganz richtig, wir müssen auf Wachstum gucken und deswegen können wir nicht alles auf einmal machen und mussten uns fokussieren. Und worauf haben wir uns fokussiert? Wir haben uns darauf fokussiert, wo der Markt schon weiter ist. Und der Markt war da weiter, wo der Selbstzahlerbereich tatsächlich stärker ist. Und von daher wollte ich nur einmal klarstellen, das ist nicht, weil wir den Selbstzahlerbereich so toll fanden und deswegen das so konzeptualisiert haben, sondern wir haben einfach daraus gelernt und haben einfach gesehen, okay, einen Stent anzubieten. Dafür brauchen wir unheimlich starke lokale Anbieter. Dafür brauchen wir die Daten von den lokalen Anbietern, also von den normalen Kreiskrankenhäusern oder Unikliniken. Und du kannst, also ich bin 2016 zu allen Unikliniken gelaufen und habe denen angeboten, mit uns zu arbeiten. For free. Ich wollte nur deren Daten haben. Ich wollte nur, dass sie auf unsere Plattform kommen. Und keiner ist gekommen. Ja, weil die das alle irgendwie doof fanden. Die wollten ihre Daten nicht hergeben und so weiter und so fort. Und da war ich dann auch als Gründerin in der Situation zu sagen, okay, wenn die jetzt nicht wollen, kann ich jetzt irgendwie das aussitzen. Oder ich muss ein Marktsegment finden, das schon mit mir arbeiten möchte. Und das war tatsächlich im internationalen Selbstzahlermarkt. Und so sind wir gestartet und so haben wir dann auch unsere Plattform aufgebaut.
Ja, super, spannend. Auch nochmal danke für diese quasi Herleitung. Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr häufig so, dass man im Gesundheitswesen einen Bedarf sieht und dann denkt, ja, das muss doch eigentlich klappen, aber dann funktioniert es nicht. Nee. Und ich finde es auch sehr spannend, weil wir haben ja im Moment in Deutschland keine Möglichkeit, wirklich transparent anhand von objektiven Qualitätskriterien eine Auswahl zu treffen. Und ich erinnere an ein Urteil. Ja, es gibt ja ganze Geschäftsmodelle. Ein Beispiel, das ist jetzt ein paar Wochen, glaube ich, hier, ist der Fokus, die ja immer so diese Top-Ärzte-Liste veröffentlichen, in die man sich aber einkaufen kann. Da wurde jetzt auch ein Riegel vorgeschoben für dieses Geschäftsmodell. Und bis heute ist es wirklich sehr, sehr schwierig. So, okay, also ich verstehe das. Ihr habt euch auf dieses Thema fokussiert. Das heißt, ihr vermittelt, in welche Märkte und aus welchen Märkten. Also nehmen wir jetzt mal Deutschland. Von Deutschland für Patientinnen und Patienten aus Deutschland international oder in welche Märkte hauptsächlich?
Genau, also unser größter Patientenmarkt, also da, wo die Patienten herkommen, ist eigentlich UK, also der England. Also Großbritannien, das ist unser größter Patientenmarkt. Danach kommt auch dann schon Deutschland und dann kommen dann auch so sind die ganzen Dachländer und dann die englischsprachigen Länder. Also wir sind sehr stark in deutsch- und englischsprachigen Ländern. Und die meisten Patienten mittlerweile gehen in die Türkei. Und das hat sich auch über die Zeit geändert. Als ich 2016 angefangen habe, war Osteuropa war noch sehr, sehr stark, was das Thema quasi International Healthcare anging. In der Zwischenzeit haben aber andere Länder, unter anderem auch die Türkei, einfach erkannt, dass das ein sehr starker Wirtschaftszweig für sie auch ist und darin unheimlich viel investiert, auch in die Infrastruktur, in die Krankenhäuser. Also man glaubt ja immer, habe ich den Eindruck, wenn man sagt, okay, die Leute gehen in die Türkei, glauben die immer, das sind irgendwelche so schäbigen Hinterhofkliniken, in die die Leute gerne gehen. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal in Istanbul warst. In
der Naja, ich habe mal tatsächlich ein Jahr in Istanbul gewohnt. Ich spreche Türkisch. Und ich habe tatsächlich in Istanbul einige Freunde, die Ärzte sind. Und als ich in Istanbul studiert habe, das ist sehr lange her, da haben die mich schon gefragt, zum Beispiel ein Bekannter von mir, der ist Zahnarzt, der hat mich damals schon gefragt, wie komme ich denn an Kunden aus Deutschland für Implantate und für Leistungen, die in Deutschland total teuer sind und die wir hier ganz anders anbieten. Und auch so dieses ganze Thema Augenlasern, also von meinen Freunden in der Türkei kenne ich niemanden eigentlich, der noch Brille trägt, weil die so einen ganz anderen Umgang mit solchen Leistungen dann haben und kann das total nachvollziehen. Und ich bin auch oft da und ich habe immer, wenn ich von da zurückfliege, dann sitzt immer so eine Herrengruppe mit frischen Haarimplantaten und so eine Damengruppe mit frischen Nasen-OPs am Flughafen. Genau, aber also das kann ich total verstehen. Und das heißt, aus UK, aus Deutschland vermittelt ihr solche Sachen. Man hat eine Transparenz, wenn man das machen will. Man sieht irgendwie, welche Klinik gut ist. Man kann vorher eine Beratung machen und weiß eben, auf was man sich dann einlässt.
Genau, und das ist halt das, was uns in dem Punkt wichtig ist, weil wir sagen, wir kennen die Kliniken alle persönlich, wir haben da die Qualitätssicherung gemacht und so weiter und so fort. Und von daher ist sozusagen unsere Plattform die qualitativ hochwertigste und sicherste Plattform, worüber man halt auch Ärzte im Ausland aussuchen kann.
Ja, denn da kann ja auch viel Mist passieren. Das muss man auch sagen, also liest man immer wieder Artikel, dass sich Menschen irgendwie eine Operation unterziehen, die eher so im ästhetischen Umfeld anzusiedeln ist und dann wirklich in Probleme laufen. Aber nehmen wir das mal als Punkt, ihr habt auch den ganzen Bereich Fertility, das ist auch ein Segment, da kann man wahnsinnig viel Geld loswerden, mit teilweise unklaren Ergebnissen. Das macht ihr auch schon von Anfang an oder ist das erst später dazugekommen?
Das ist ein Ticken später dazugekommen. Also wie gesagt, wir sind sehr breit gestartet und dann haben wir uns sehr, sehr schmal fokussiert und von daraus haben wir wieder sozusagen, sind wir wieder breiter gegangen. Mir ist immer wichtig, dass man allen Patienten auf dieser Welt Zugang zu guten, also qualitativ sehr hochwertigen medizinischen Dienstleistungen anbieten kann. Ne? Und gerade im Selbstzahl, also Fertility finde ich, ist gerade ein extrem gutes Thema. Da hast du ja schon eine sehr, sehr, quasi sehr starke Zweiklassenmedizin oder auch eine sehr starke Differenzierung, was Zugang angeht, weil das ja Selbstzahlerleistungen sind im großen Umfang. Das heißt, ganz platt gesagt, wenn du nicht genug Geld hast, hast du im Zweifelsfall Probleme mit der Familienplanung, solltest du Fertilität Behandlungen in Anspruch nehmen wollen. So, und wenn man sich das jetzt überlegt, was bedeutet das denn? Ja, das bedeutet, dass Menschen, die sich das nicht leisten können, kein Kind bekommen können. Oder die Chance, ein Kind zu bekommen, einfach viel, viel geringer ist als Menschen, die viel Geld haben. Mein Anspruch ist jetzt gar nicht zu sagen, okay, wir können jetzt alle Probleme lösen, aber zu sagen so, hey, wir können dir eine Alternativoption anbieten. Die kostet zwar auch etwas, aber die kostet mal 50% weniger als das, was du an deinem Wohnort zahlen würdest. Und vielleicht ist das eine gute Chance für dich, dennoch eine Familie aufzubauen. Und vielleicht ist das auch deine einzige Chance, das zu machen. Dann möchte ich das doch möglich machen. Dann möchte ich doch diese Alternativoption allen Patienten zugänglich machen. Und die können ja immer noch entscheiden, ob sie es machen möchten oder nicht.
Ja klar. Also okay, auf jeden Fall habt ihr sehr spitz angefangen, dann wieder ausgeweitet. Und dann habt ihr gemerkt, ihr habt ja sehr viel Know-how aufgebaut jetzt in all den Jahren. Also 2016 habt ihr gegründet. Wir haben jetzt 2023. Das sind 7 Jahre, die ihr am Markt seid jetzt knapp. Und in der Zeit habt ihr natürlich sehr viel Know-how aufgebaut darüber, wie funktioniert ein Matching, wie funktioniert eine gute Beratung, was bewerten die Leute, was sind Qualitätskriterien, wie kann man eine Nachbetreuung vielleicht machen? Ja, was brauchen Menschen, die eine bestimmte Leistung in Anspruch nehmen, auch weiter? Und jetzt all solche Daten, oder? Gibt es da noch irgendwie was zu ergänzen, wo ihr so Erkenntnisse gewonnen habt in der Zeit?
Ja, auch was sozusagen das Thema Automatisierung angeht. Also im Gesundheitssystem, gerade so im prä- und poststationären Bereich, werden ja ganz viele Tätigkeiten gemacht, die immer das Gleiche sind bei jedem Patienten und immer noch manuell getätigt werden. Und da kommen wir auch rein und sagen so, hey, lass uns das doch mal automatisieren, sodass wir da noch mal mehr Produktivität und Effizienz schaffen, sodass auch die Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, auch wieder mehr Zeit am Patienten verbringen können und nicht mit ihren Dateien und rumklicken und herumtelefonieren. Und da, ich glaube, das ist auch noch mal echt eine große Einsicht, die wir gewonnen haben, dass man da total viel Effizienz noch rausholen kann.
Ihr habt ja mittlerweile auch ein Softwareprodukt. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ihr habt ein Vermittlungsgeschäft. Das heißt, ihr habt immer reale Personen auf beiden Seiten und es ist ein B2C, B2B-Geschäft, also so eine Mischung. Und ja, das große Potenzial liegt ja in Technologie, die man irgendwie beliebiger skalieren kann oder die man besser skalieren kann. Und ihr seid auch mit einem Produkt auf den Markt gegangen, das eine B2B-Lösung für Kliniken ist und habe dafür 10 Millionen Venture Capital auch eingesammelt, unter anderem von euren Bestandsinvestoren, aber auch neue Investoren sind dazugekommen. Vielleicht lass uns doch da mal einsteigen. Also welches Zukunftsfeld erschließt ihr mit dieser Lösung jetzt für Kliniken, die eure neuen Kunden sind?
In schönen Worten sagen wir immer, wir helfen unseren Kliniken, ihre Patienten-Journey zu digitalisieren. Was bedeutet das aber? Na, also wenn mit Krankenhausgeschäftsführern spreche oder Entscheidungsträgern im Gesundheitssystem, fängt für sie in ihrem Kopf die Patientenjourney an der Glastür beim Eingang im Krankenhaus an und die hört genau bei dieser Glastür wieder auf, wenn der oder die Patientin entlassen wird. So, das ist mal ganz überspitzt. Wir sagen aber, die Patientenjourney fängt viel, viel früher an. 70% aller Patienten recherchieren auf Google über potenzielle Behandlungen, Beschwerden, Ärzte, Krankenhäuser und so weiter. Und wir wissen aber auch gleichzeitig, dass an dem Punkt unsere Krankenhäuser und Ärzte total schlecht aufgestellt sind. Webseiten, Internet, Digitalisierung. Und da, finde ich, ist schon der erste Mismatch, wo man sagt, okay, das ist das, was Patienten haben wollen, das ist das, wonach sie suchen. Und das ist, was Krankenhäuser und Ärzte eigentlich anbieten. Und das ist da, wo unserer Meinung die Patienten-Journey anfängt. Und da fängt unser Produkt auch an. Das heißt, wir helfen den Krankenhäusern und Ärzten sozusagen bei der Digitalisierung, beim digitalen Auftritt, bei der digitalen Patientenakquisition, bei der Optimierung dessen. Aber damit ist es ja nicht getan, sondern alles andere, was danach kommt, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir helfen ihnen dabei, auch so das Thema Qualifizierung zu machen. Wie erfahre ich denn, ob das der richtige Patient ist, der zu mir passt? Und nicht, weil ich sozusagen Rosinenpickerei machen möchte, sondern weil wir auch den Patienten hier einen guten Service anbieten wollen. Was bringt es einem Patienten, der jetzt 8 Wochen auf einen Termin wartet, um dann im Termin zu erfahren, dass er für diese Behandlung gar nicht geeignet ist, wenn man das sozusagen im Vorhinein automatisiert schon darstellen könnte? Das heißt, man spart dem Patienten irgendwie 8 Wochen Wartezeit und man spart dem behandelnden Arzt eine halbe Stunde, die er womöglich mit einem anderen Patienten verbringen könnte, der oder die sozusagen viel, viel passender wäre. Wir helfen dabei bei der Terminvereinbarung, beim Dokumentenversand, Upload, Download und so weiter, dann auch beim Reputationsmanagement. Das heißt, über unsere Plattform können sich die Ärzte sozusagen Patientenbewertungen sehr systematisiert einholen, für sich selbst, aber auch dann veröffentlichen. Also so alles, was sozusagen diesen ganzen Workflow in der Patientenkommunikation angeht, von Anfang bis Ende, dafür haben wir eine Software, mit der wir dann sozusagen den Ärzten und Krankenhäusern helfen, das in einer digitalen Welt besser abzubilden.
Ja, und sag mal, weil eine Sache ist quasi der Eintritt in das Krankenhaus und das andere, was ich im Gesundheitswesen schon immer komplett wahnsinnig eigentlich finde, ist, dass man als Patient, Patientin aus dem Krankenhaus, aus der Arztpraxis rausgeht und damit hat sich die Sache. Und ich finde, es ist auch, wenn ich mir vorstelle, du arbeitest jetzt irgendwie als Ärztin oder so, ich stelle mir es wahnsinnig frustrierend vor, dass du ja eigentlich, außer Patient schreibt dir eine Postkarte oder so, nie weißt, was ist eigentlich danach passiert. Du kannst deine Qualitätsquote ja gar nicht messen. Du weißt auch nicht als Krankenhausbetreiber, also jetzt ganz vermessen gesagt, wo hast du irgendwie einen Arzt oder Ärztin mit kommunikativen Defiziten sitzen, der oder die halt Themen so kommuniziert, dass Patientinnen und Patienten davon auch echt einen Schaden dann tragen und völlig traumatisiert aus so einem Gespräch rausgehen. Das weißt du ja alles gar nicht als Klinikbetreiber. Darüber gibt es keine Transparenz, weil es keine strukturierte Erfassung gibt. Geht es euch auch um solche Themen?
Absolut, genau das. Ja, Also genau das, und du triffst das Thema wirklich sehr, sehr gut. Und das Problem ist ja, wenn du es nicht misst, dann weißt du es nicht. Und wenn du es nicht weißt, kannst du nicht daran arbeiten und es verbessern. So, und das ist ja das einer der großen Probleme im Gesundheitssystem, dass diese fehlende Transparenz ja auch zu fehlendem Erkenntnispotenzial führt, was dann auch dazu führt, dass man ja gar nicht weiß, wo man ansetzen kann. Im Kleinen, aber auch im Großen. Und was wir zum Beispiel anbieten, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, was du gerade angesprochen hast. Wir schicken natürlich mit Einverständnis jedem Patienten nach Entlassung eine Check-in-E-Mail im Namen des Krankenhauses. Das ist ja eine Software, die wir den Krankenhäusern zur Verfügung stellen, aber über unsere Software können die Krankenhäuser jedem Patienten 3, 4, 5 Tage, was auch immer, das können sie dann definieren, eine Nachricht, die de facto sagt, hey, liebe Inga, wie geht es dir? Oder wie war es? Diese Nachricht kann man natürlich anpassen. Das Spannende ist, du kriegst ja fast in Real-Time Daten daraus raus. Wir sehen bei den Krankenhäusern, mit denen wir arbeiten, dass sich da ganz schnell Muster ergeben. Und diese Muster sind gar nicht irgendwie oft neu, sondern wir zeigen, also diese Daten legen wir vor. Die Krankenhausleitung sagt, ja, das macht Sinn. Ja, das wussten wir irgendwie schon.
Ja, darf ich mal sagen, die Krankenhausleitung sagt, ja, das macht Sinn. Aber für Ärztinnen und Ärzte im System, ich würde jetzt auch mal sagen, gerade die, die vielleicht noch mit so einem Selbstbild in den Beruf gekommen sind, okay, du machst keine Fehler, also Patient ist auch gar nicht so auf Augenhöhe unbedingt, also sondern soll nicht so viel nachfragen. Das, der erste Tipp ist, lieber Patient, googeln Sie nicht, hinterfragen Sie das nicht, machen Sie einfach, wie ich Ihnen sage. Da hat man ja schon auch einen gewissen kulturellen Clash. Also wenn das jetzt so eingeführt wird, wie wird dann so ein kultureller Wandel vollzogen? Da gibt es ja sicherlich auch so Ärztinnen und Ärzte, die sagen, das ist des Teufels, was ihr da macht, oder?
Ja und nein. Also ich denke, man glaubt immer, dass das der Fall ist. Ich sitze ja selbst auch in einem Aufsichtsrat von einem Krankenhaus, wo wir jetzt auch gerade ein paar Chefärzte eingestellt haben, die auch sozusagen in diese Generation eigentlich gut passen. Ich finde, da findet schon ein Umdenken statt. Natürlich gibt es immer die Ausreißer nach oben, nach unten, aber ich glaube schon, dass im Großen und Ganzen ein Umdenken stattfindet, dass die Ärzte verstehen, dass Patienten Transparenz haben wollen, dass das Thema Digitalisierung ein unvermeidbares Thema ist und so weiter. Ich glaube, das Problem liegt eher darin, dass die Ärzte und die Krankenhäuser nicht wissen, wie. Und nicht sozusagen intellektuell wissen, wie, sondern die haben halt nicht die Mittel dafür, die Ressourcen nicht dafür, die Zeit nicht dafür und auch das Personal nicht dafür, das mal einmal durchzudenken und sagen, wie machen wir das jetzt? Und das ist immer, das sind die Gespräche, die wir mit den Krankenhäusern haben. Also meistens gehen wir hin und müssen das Problem gar nicht beschreiben. Also wenn ich mit der Problembeschreibung anfange, werde ich ganz oft unterbrochen. Die sagen immer so, ja, Sie müssen uns das jetzt nicht erklären, wir wissen, was alles bei uns nicht klappt, erklären Sie mir doch lieber sozusagen, wie wir das lösen können. Von daher, ich glaube, da findet schon ein Umdenken statt. Man sieht es nur nicht, weil sich da halt nichts tut.
Ist das denn auch, was ihr da macht? Also ihr geht in Deutschland auf den Markt, geht ihr auch auf andere Märkte mit dem Produkt?
Ja. Also unser Produkt gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Das heißt, wir sind in den deutschen und englischsprachigen Märkten unterwegs.
Ihr habt also auf jeden Fall rege Nachfrage, so wie du das beschreibst. Die Leute verstehen das und ihr bietet was an, was da so den Nerv der Zeit trifft. Wenn wir jetzt auf den deutschen Markt speziell gucken, haben wir in aller Munde Krankenhauszukunftsgesetz. Da fallt ihr damit rein? Also seid ihr quasi ein förderfähiges Produkt?
Nein, sind wir nicht.
Das ist interessant, da muss ich kurz was sagen. Weil ich finde es so spannend, weil ich habe, als das Krankenhauszukunftsgesetz, als es da war, hatte ich irgendwie das Gefühl, links und rechts poppen alle auf, die nochmal probieren aus irgendeinem, irgendeinem Paragraph, genau, da nochmal ein Geschäftsmodell abzuleiten und nochmal ein paar Euro zu machen. Ihr hättet das doch auch so zuschneiden können. Warum habt ihr das denn nicht gemacht?
Hätten wir, genau. Und wir haben uns das natürlich auch sehr genau angeguckt, weil hey, ich meine, da kommt jetzt irgendwie Geld auf den Markt und jedes Krankenhaus muss es irgendwie ausgeben. Ich meine, gerade für eine Start-up-Gründerin ist das doch, wäre man ja total verrückt, wenn man sich das nicht anschauen würde. Wir haben uns das sehr, sehr genau angeguckt. Und haben aber für uns beschlossen, es nicht zu machen, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass unser Produkt dadurch besser wird. Also wenn wir jetzt sozusagen, also ganz platt gesagt, ich wollte kein Produkt für ein Gesetz bauen, ich wollte ein Produkt für den Markt bauen.
Ich finde das total genial, dass du das sagst, weil dieses Gesetz aus meiner Sicht ja überhaupt nicht so formuliert ist auch, wie das vom, also da steht ja drin, du musst ein Patientenportal haben, aber eigentlich musst du Use Cases formulieren. Deswegen habe ich auch jetzt gerade die Digitalstrategie so abgefeiert, ja, weil da die fängt ja an damit, was für einen Nutzen müssen eigentlich digitale Initiativen haben? Was muss das bringen für PatientInnen, für medizinisches Fachpersonal, für die Solidargemeinschaft, für bla 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 und nicht irgendwie quasi Leistungskatalog von irgendwelchen Anbietern?
Genau.
So, ja, also, ja,
absolut. Also, und wie gesagt, das ist meiner Meinung nach in der Form nicht sinnvoll und das macht das Produkt auch nicht besser. Wir bauen dadurch keine besseren Produkte, die bessere Use Cases auf dem Markt abdecken. Ich hätte es viel besser gefunden, wenn man gesagt hätte, es muss ein digitales Produkt sein und es muss diese Sache messbar machen. Also zum Beispiel das Thema Patientenzufriedenheit. Na, wie cool wäre es denn, wenn jedes Krankenhaus sich darüber Gedanken machen würde, wie messen wir denn jetzt Patientenzufriedenheit? Und das Gesetz aber sagt, egal wie es macht, wir wollen aber, dass ihr es sozusagen faktisch und digital und datenbasiert messt und auch ausweist. Und so ein bisschen mit mehr Freiheit und mit mehr Vertrauen in den Markt gehen und sagen, wir wollen, dass ihr das macht. Aber wie ihr das macht, das dürft ihr selbst entscheiden. Am Ende zählt der Output und das Outcome. So wie das oft in Deutschland aber so ist, ist, dass man so ein enges Korsett regulatorisch ansetzt, dass es dann wirklich nicht mehr sinnvoll ist. Und wir sind jetzt in dieser Lage, wo alle Panik am Markt haben. Ja? Also es ist wirklich so, die Krankenhäuser haben Förderungen angefordert und die auch teilweise bekommen. Die Produkte dafür gibt es ja noch nicht. Es bauen ja noch alle an diesen KZG-Produkten. Und wir stehen jetzt...
Aber sie verkaufen sie ja schon. Als wären sie fertig, ne?
Klar, also, klar, was bleibt denen auch anderes übrig, ganz platt gesagt, aber das ist genau, das ist, also ich will da auch jetzt irgendwie gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist diese prekäre Situation am Markt, wo irgendwie ein großer Geldtopf da ist, wo die Krankenhäuser etwas machen sollen, was wirklich auch wieder viel administrativer Aufwand ist, wo die ganzen Anbieter jetzt in Panik sind, etwas anzubieten, was auf das Gesetz passt und aufhören, darüber nachzudenken, was eigentlich auf das Krankenhaus passt. Und dann, und wir haben halt gesagt, okay, wir sind da außen vor. Ja, das ist auch eine sehr schwere Entscheidung für uns gewesen, weil alle wollen da mitmachen und wir waren so gefühlt die Einzigen, die gesagt haben, nee, wir machen da nicht mit. Aber ich glaube, auf langfristig gesehen ist das die richtige Entscheidung, weil wir halt Produkte für den Markt bauen, für die Ärzte und für die Krankenhäuser und nicht für das Gesetz.
Ja, ich meine, also das ist echt zu beobachten. Ich finde es aber eine sehr sinnvolle These, weil am Ende musst du gute Qualität leisten und du musst auch wirklich die Herausforderungen lösen und eigentlich helfen, zukunftsfähige Versorgung dann zu gestalten. Und wenn du jetzt irgendwie ein Patientenportal hast, was zwar da ist, was aber irgendwie nicht genutzt wird, weil es eben nicht nutzerzentrisch ist, dann hast du natürlich ein Problem. Ja. Ich kenne jetzt aber natürlich die einzelnen Anbieter auch nicht, aber es ist vollkommen, also oder nicht alle, ja, weil es gibt ja, weiß nicht, 50, 60 allein von Patientenportalen. Und da ist auch vollkommen klar, es werden ja gar nicht alle überleben. Und wenn die Finanzierung über den Gesetzgeber nicht mehr gesichert ist, werden einfach nur noch die da bleiben, die dann auch entsprechende Nutzen stiften. Das ist völlig klar. Also spannende unternehmerische Entscheidung, ja, und ja, ich, also, weil das erfordert ja auch, also wahrscheinlich viel Diskussion auch mit den Investoren.
Absolut.
Ne, wo man nicht drauf geht. Also, okay, also ich merke schon, Sophie, du bist auf jeden Fall jemand, du machst die Sachen mit einem inneren Kompass und wenn du siehst, okay, du willst es nicht, du siehst da keinen Sinn, dann setzt du dich da auch durch, ja?
Ja, anders könnte ich es auch gar nicht, glaube ich.
Okay. Also ich kann das total nachvollziehen, gerade wenn man wirklich ein Start-up führt, das ist ja, wie sagte Andreessen Horowitz, glaube ich, entweder totale Euphorie oder Terror, das ist ja dieses schöne Part. Okay, also ich verstehe auf jeden Fall deinen Antrieb besser. Dann schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Also ihr seid jetzt aus Deutschland schon international auch gut aufgestellt mit dieser Software. Was habt ihr denn noch vor? Also was habt ihr für eine Marktabdeckung im Moment? Wie viele Krankenhäuser habt ihr und wie siehst du das Potenzial?
Ja, also unsere Marktabdeckung ist im Vergleich zum Gesamtgesundheitsmarkt, egal ob man das jetzt sozusagen auf Deutschland bezieht oder international, noch sehr, sehr gering. Also wir arbeiten mit einer mittleren zweistelligen Anzahl an Krankenhäusern zusammen. Also das ist jetzt nicht nichts. Sozusagen das Produkt, das gibt es, das ist etabliert, das ist auf dem Markt, das wird jeden Tag eingesetzt. Und wir haben auch immer jeden Monat neue Krankenhäuser, die bei uns auf die Plattform dazukommen. Aber allein in Krankenhäusern, in Deutschland hast du ja 2000 Krankenhäuser und international einfach ein Vielfaches davon. Das heißt, für uns gibt es viel zu tun. Die gute Nachricht ist, der Markt ist sehr, sehr groß. Ne? Also das ist eigentlich eines der wenigen Vorteile im Gesundheitssystem, dass sozusagen die Marktgröße nie ein Problem ist, weil der Gesundheitsmarkt, egal welches Segment du dir anschaust, eigentlich immer groß genug ist, um da reinzugehen. Und unser Ziel ist es da wirklich, so viele Krankenhäuser wie möglich zu erreichen. Und gar nicht, weil wir zu den Krankenhäusern wollen, sondern weil wir an die Patienten-Journeys wollen. Weil wir halt wirklich der Überzeugung sind, dass wenn wir sozusagen der Motor sein können für die Krankenhäuser, diese Patienten-Journeys zu unterstützen, dass wir dann auch wirklich einen signifikanten Beitrag dazu leisten können, das Gesundheitssystem transparenter, effizienter, produktiver und besser für beide Seiten zu machen. Und das ist unser Ziel und das ist auch das, warum wir die Sachen machen, um da nochmal die Diskussion von vorhin abzuschließen. Dieses, warum machen wir das? Und wir machen es nicht, um ein Gesetz irgendwie zu erfüllen, sondern wir machen das, damit wir einen Beitrag dazu leisten, ein besseres Gesundheitssystem zu erstellen. Und wir sagen gar nicht, wir sind die Lösung allen, weil das Gesundheitssystem sehr komplex ist, aber wir wollen einen Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, dass dieses Thema Patientenjourney außerhalb des Krankenhauses, Digitalisierung, wirklich ein sehr, sehr großes sein kann.
Das wäre jetzt aber tatsächlich noch eine kritische Frage, die ich jetzt habe aus Krankenhaussicht, weil wenn man jetzt den Zugang über Plattformen macht, also wenn ihr sagt, ihr seid der Einstiegspunkt zum Beispiel für die Patient Journey, ihr habt auch eine Kompetenz in der Vermittlung, das könnte man ja auch in dem ganzen ersten Gesundheitsmarkt gut gebrauchen, diese Kompetenz in der Vermittlung, denn heute weiß ich als Patient ja nicht, wo sollte ich meine Standard-OP machen, wo hat sie ein besseres Outcome und wo vielleicht nicht. Ja, so der Klassiker sind für mich immer so Prostata-OPs, wo, wenn es halt mies läuft, dann bist du halt Inkontinenz und impotent. Das hat ja viel mit der Qualität des Operateurs zum Beispiel auch zu tun. Das heißt, wenn ihr eine Vermittlungsplattform werdet, die das irgendwann kann, dann ja, ist das Krankenhaus, hat ja eine ganz andere Rolle vielleicht. Wie sehen das die Krankenhäuser heute, so sich auf sowas einzulassen?
Also im ersten Schritt, also die Software, die wir aktuell anbieten, die bieten wir sozusagen für das Krankenhaus an. Das heißt, wir ziehen diese Daten nicht, um diese dann auch zu veröffentlichen. Da sind wir noch nicht und das ist auch nicht Teil sozusagen des Produktes aktuell. Also wir haben zwar den Marktplatz, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, aber QNOSuite, also die Software, die ist, kannst du dir vorstellen, das ist wie jede andere Software, die man sich kauft und die dann auch nutzt. Ich denke aber, um auf deine Frage da jetzt einzugehen, das ist doch genau das, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen ein transparentes Gesundheitssystem haben. Wir wollen identifizieren können, wo finden denn die Fallzahlen statt? Wo sind denn die Operateure, die entsprechende Fallzahlen abbilden können? Wo haben wir welche Komplikationsraten? Und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es immer ein paar Leute, die Angst vor dieser Transparenz haben, aber dann sage ich immer, das sind doch nicht die Leute, die entscheiden dürfen, also müssen. Ne? Also das sind.
Ja, ich würde es vielleicht anders formulieren, weil manchmal, glaube ich, im Gesundheitswesen sind da schon Leute, die Entscheidungen treffen. Und das ist auch ein Mindset, das hat immer noch sehr, sehr viel Raum. Ich glaube aber, und das ist, ich habe ja selbst auch Startups schon aufgebaut, ich war selbst CEO und es ist immer viel, viel zukunftsgerichteter, wenn man selbst antizipiert, wie man zu den Besten gehört, wie man die eigene Qualität steigert und wenn man selbstkritisch daran arbeitet, statt zu blockieren, dass zum Beispiel Fehler ans Licht kommen oder dass man nach Qualität gemessen wird, das ist nicht nachhaltig. Das Gesundheitswesen wird sich an solchen Sachen ausrichten müssen, ja, das ist einfach so. Und besser, man macht die Hausaufgaben jetzt, man versteht seine eigenen Prozesse, man gibt sich die Chance, sich selbst zu verbessern, auch Qualität zu messen und wirklich daran zu arbeiten und das auch zu können, man gibt sich die Möglichkeit, als man steht dann irgendwann vor vollendeten Tatsachen und hat halt seine ganze Energie darauf verwendet, das zu blockieren und zu verhindern. Das ist nicht zukunftsfähig. So würde ich es halt, glaube ich, bewerten. Weißt du?
Das und vielleicht ein Zusatz dazu, ich glaube, du hast da auch einen starken Bias, dass genau die Leute, die innovativ sind, die auch wahrscheinlich eher qualitativ hochwertig arbeiten und so weiter, gar keine Angst vor dieser Transparenz haben, weil sie verstehen, dass das kommen wird und notwendig sein wird. Und du hast dann gleichzeitig diesen Negativ-Bias, dass die Leute, die eigentlich nicht so gut sind, eher sozusagen Angst vor Transparenz haben. Aber genau diesen Bias, vor diesem Bias hätte ich halt keine Angst und genau diesen würde ich eigentlich sehen wollen. Eigentlich möchte ich ja wirklich sehen wollen, wer hat Angst vor dieser Transparenz und was sagt mir das über diesen Arzt oder diese Stelle oder dieses Krankenhaus und wer hat eben nicht diese Angst darüber, weil er oder sie oder diese Stelle sehr, sehr selbstbewusst an der Zukunft arbeitet.
Genau, also wobei ich nicht sagen würde, dass es zwangsläufig so ist, dass jemand schlechte Qualität liefert, wenn er diese Transparenz nicht möchte. Aber ich sehe deinen Punkt und ich sehe das auch ähnlich. Ich glaube, wenn man zukunftsgerichtet seine Organisation aufstellen möchte, dann muss man sich Qualitätskriterien transparent machen und muss eigentlich Daten nutzen. Man muss, das machen wir in allen Bereichen und das machen ja auch Krankenhäuser auf jeden Fall auch betriebswirtschaftlich. Das können die ja. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend dann zu beobachten, wenn wir diese Möglichkeit haben, wer da mitzieht und wer halt nicht.
Ja, genau. Und ich vielleicht noch als letztes Wort dazu. Ich finde auch so, das Thema Behandlungsqualität ist ja, also einerseits ist es natürlich sehr datengetrieben, das ist das, was wir gerade gesagt haben, Outcome, Komplikationsraten und so weiter. Aber für mich geht das noch viel weiter. Für mich geht das weiter im Sinne von, wie geht es denn einem Patienten während dieser ganzen Patientenreise? Wie wird der denn menschlich behandelt? Wie effizient läuft denn das für diesen Patienten ab? Und sich da mal hinzusetzen und aus einer patientenzentrierten Sicht zu sagen, wie sieht denn eine gute Patientenjourney aus, wo sich der Patient als Mensch gut aufgehoben fühlt, wo sich der Patient als Mensch respektiert fühlt und so weiter und so fort. Ich finde, das ist halt echt nochmal so eine qualitative Dimension, die gar nicht diskutiert wird. Na, und wenn ich diese Gespräche habe mit den Leuten im Gesundheitssystem, die sagen so, ja klar, Frau Dr. Chung, das ist schon alles richtig, aber wie soll ich das denn machen? Wer macht das denn? Ich habe die Leute nicht dafür. Und das ist natürlich auch eine ganz valide Aussage. Das ist, das sagt ja so, hey, du brauchst mir das Problem nicht beschreiben, sondern wie kommen wir denn zur Lösung? Und ich glaube, da kommt das Thema Digitalisierung einfach stark hin, weil wir werden nicht mehr Leute in dieses Gesundheitssystem pumpen können, sondern wir werden nur Effizienzen rausholen können. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig, ist ein großer Teil von Behandlungsqualität auch. Nicht nur sozusagen der Endpunkt, sondern wie geht es denn einem Patienten auf diesem ganzen Weg? Und das ist so der zweite Teil, der uns einfach sehr, sehr wichtig ist und wo wir einfach sagen, da muss Digitalisierung rein, um eben mehr Menschlichkeit wieder in dieses System zu bringen.
Ja, ich finde das sehr lustig, weil ich habe gerade im Kopf die Geschichte eines guten Freundes von mir, der kürzlich eine doch komplizierte Operation hinter sich gebracht hat und dann am nächsten Tag vom Arzt, vom Oberarzt oder Chefarzt sogar gefragt wurde, wie geht es Ihnen denn? Und dann hat er so gesagt, ja, mir geht es psychisch heute nicht so gut. Und dann hat er gesagt, danach habe ich gar nicht gefragt. Ich habe Sie gefragt, wie es Ihnen denn geht.
Ja, genau.
Und da mussten wir natürlich tatsächlich lachen. Aber das ist natürlich, also gibt es wahnsinnig empathische Ärzte. Aber ich verstehe deinen Punkt, das ist im System so nicht so richtig vorgesehen. Und die Ressource Patient, Patientin, finde ich, die erfährt einen Revival auch durch digitale Lösungen, wie zum Beispiel digitale Gesundheitsanwendungen, die zu 95% verhaltenstherapeutische Interventionen nutzen und wo Patient, Patientin selber zu einer Ressource wird, mit einem digitalen Companion an der Hand. Und das ist, finde ich, das hat eine sehr revolutionäre Kraft in der Art und Weise, wie man quasi dann eine Patientenidentität beschreibt und was man auch Patientinnen, Patienten zuschreibt. Von daher denke ich, also alles, was das sozusagen mit Technologie und auch mit messbaren Erfolgskriterien dann hinterlegt, ist sicherlich gut für diesen Kulturwandel.
Ja, absolut.
Darum geht es ja, ne? Am Ende, ja, dass du irgendeinen Benefit hast für also Krankenhäuser und die sind nun mal betriebswirtschaftlich, absolut, also wirtschaftlich organisiert, das ist ja halt so.
Ja, das ist so und das ist auch nicht schlecht. Ne, das ist ja auch etwas, was mich immer so total stört. Es ist immer so, ach, Wirtschaftlichkeit und medizinische Behandlungsqualität geht halt nicht miteinander einher. Und ich glaube aber, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, du kannst sehr, sehr wirtschaftlich sein und gleichzeitig eine hohe Patienten- und Behandlungsqualität darstellen, weil auch nur das sozusagen zukunftsweisend ist und werthaltig.
Ja, ja, total. Also ich meine, man sieht das ja auch, euer größter Markt ist UK. Ja, da wissen, also seht ihr das da? Seht ihr da auch viele Leistungen, die sich Menschen privat besorgen?
Absolut. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage. Ja, ich habe gerade eine Anfrage von einem ehemaligen Mitarbeiter von uns, der sozusagen in UK ist und der sagt, hey, meine Mutter braucht ein Hüft-Tap. Und die ist seit 2 Jahren auf der Warteliste. Und man hat ihr damals gesagt, dass die Warteliste 2 Jahre lang ist. Jetzt ist es 2 Jahre her. Und jetzt hat man ihr gesagt, dass die Warteliste weitere 2 Jahre ist. Ja, und mir geht's nicht gut. Ich musste da an dich denken, Sophie. Und können wir da denn was machen? Und dann stehe ich halt da und denke mir so, na klar. Ja, also wieso sollte eine Person jemals 2 Jahre lang auf einen Hüft-Tap warten, wenn es an anderen Orten dieser Welt viel, viel, viel schneller geht. Und das ist doch eine Win-Win-Situation für beide Seiten, sowohl von der Patientenseite, aber auch eine Entlastung für das Gesundheitssystem. Weil wenn ich als Gesundheitssystem es nicht mehr leisten kann, dass ein Patient innerhalb von einigen Wochen eine stark lebensverbessernde medizinische Behandlung nimmt, dann kann ich als Gesundheitssystem ja nicht den Anspruch haben, dass die Patienten trotzdem hier drin gefangen bleiben. Also und da kommen wir wieder zu dieser patientenzentrierten Sicht. Ja? Also wenn du dich ja auf die Seite des Patienten mal stellst und dir das überlegst, das ist doch Wahnsinn. Und das ist immer so das, wo wir herkommen und sagen, lass uns doch mal das Gesundheitssystem aus der Sicht des Patienten denken und so die Lösungen entwickeln.
Also ich sehe schon, wir sind auf jeden Fall in vielen Punkten auf einer Wellenlänge, liebe Sophie. Ich finde es auch total klasse, wie stark du Position beziehst, denn ich bin mir sicher, dass du dir damit nicht immer überall Freunde machst und dass das einen gewissen Mut erfordert, den man ja auch einfach braucht als Gründerin. Das ist so, du brauchst Mut, ohne Mut geht es nicht. Und ja, also super spannende Entwicklung und wirklich hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir dieses Gespräch zu führen. Vielen, vielen tausend Dank für die ganzen Insights und ich wünsche dir wirklich weiterhin viel Erfolg in all den Themen, die du anschiebst und auch all den Rollen, die du einnimmst. Und ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Inga. Hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe immer total Angst vor einem Shitstorm, wenn ich irgendwas sage. Aber wenn irgendwer zuhört und findet, dass ich falsche Sachen sage, dann schreibt mich doch gerne direkt an. Ich diskutiere sehr, sehr gerne. Vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de. Visionäre mit AE.